Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Heute ist die Schauspielerin Laura Tonke mein Gast, genauer Laura Maori Tonke. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Gibt es zu dem schönen zweiten Vornamen Maori eine kleine Geschichte?
Ja, da gibt es eine Geschichte. Und zwar, als meine Eltern sich überlegt haben, wie ich heißen soll, fand, glaube ich, mein Vater den Namen Maori so schön. Vielleicht mochte er auch die Bilder von Gauguin. Und dann hat er sich überlegt, das wäre schön, oder haben sich meine Eltern überlegt, es wäre schön, mich so zu nennen. Das durfte man damals aber gar nicht.
Ach.
Und dann musste er, glaube ich, einen richtigen kleine Erklärung schreiben, weil das ist ja ein Volksstamm. Also das ist, glaube ich, etwas, was man wahrscheinlich heute auch nicht mehr dürfte.
Ja.
Das ist ja kein Name. Aber dann hat er das irgendwie durchbekommen. Und ursprünglich sollte ich allerdings heißen, es war so ein, meine Eltern waren in so einem illustren Freundeskreis. Und die hatten die, finde ich, immer noch geniale Idee, mich zu nennen Laura Maori Rosa Mercedes. Um mir dann zum 18. einen rosa Mercedes zu schenken.
Morgen kommt ein neuer Film mit Laura Tonke in die Kinos, die Beziehungskomödie Alles 50-50 von Alireza Golafschan. Laura Tonke und Moritz Bleibtreu spielen darin ein geschiedenes Anwaltspaar. Alles, was den gemeinsamen Sohn Milan betrifft, das teilen sie 50-50. Allerdings ja, mit sehr unterschiedlichem Erziehungsstil. Und so stellt sich im gemeinsamen Familienurlaub raus, dass der 11-jährige Sohn zwar Espresso trinkt, aber nicht mal schwimmen kann.
Wie kannst du nicht wissen, dass er nicht schwimmen kann?
Moment, du wusstest das doch auch nicht.
Was macht ihr bitte bei euren Freizeitaktivitäten, wenn er nicht mal schwimmen lernt?
Jetzt kommt das Lied wieder, oder was? Wer wollte denn nicht, dass er zum Babyschwimmen geht? Hm?
Ja, weil Chlorluft Asthma fördert.
Das ist doch Sinn, Marion.
Das steht überall.
Du bist doch diejenige, die ihm vom Anfang an Angst gemacht hat vom Wasser. Und übrigens nicht nur vom Wasser, vor allem der hat sogar Schiss, ins Riesenrad zu gehen.
Ja, und du überhäufst ihn mit Equipment. Na, Hockey, Golf, Baseball. Kein Wunder, dass er nicht zum Schwimmen lernen kommt. Sein ganzes Zimmer ist voll davon. Und nichts davon berührt er, nichts.
Er sucht halt noch.
Ah ja? Ja, Geschenke sind keine Aufmerksamkeit.
Na klar, du machst natürlich alles richtig, ne?
Laura Tonke und Moritz Bleibtreu in der Sommerkomödie Alles 50-50. Das geschiedene Paar fährt also mit dem gemeinsamen Sohn und dem neuen Lover von Marion in den Sommerurlaub. Da gibt es natürlich viele Beziehungsdynamiken, vor allem als sich dieses geschiedene Elternpaar dann doch wieder näher kommt. Ich habe mich sehr amüsiert bei diesem Film, habe viel gelacht und mich gefragt, Laura Tonke, wie Sie beim Spielen ernst bleiben können und nicht auch lachen müssen, also über Moritz Bleibtreu oder auch sich selbst.
Ich musste schon viel lachen. Wir mussten, glaube ich, alle viel lachen. Hatten allerdings von Alireza, dem Regisseur, einen ziemlichen Druck auch, weil wir uns als Schauspieler oft dachten, dass wir es schon sehr, sehr schnell und sehr, sehr präzise gespielt haben. Und Alireza fand es aber noch längst nicht schnell genug und hat es immer wieder nochmal doppelt so schnell, nochmal doppelt so schnell, nochmal doppelt so schnell, dass wir sozusagen in diesem Ding, wo man vielleicht noch eine Leichtigkeit gehabt hätte und vielleicht noch lachen können, so unter Druck standen eigentlich, um sozusagen
diesen Schlagabtausch,
um diesen Schlag, um diese Screwball-Comedy auch dann herzustellen, dass uns da dann nicht das Lachen vergangen ist, aber dass man sich da echt zusammenreißen musste.
Ja, Alireza Golafschan, der Regisseur, wird von Schauspielern immer sehr gelobt. Es gibt schon zwei andere erfolgreiche Kinokomödien von ihm, die Goldfische und JGA, Jasmin, Gina, Anna. Bei uns im Programm hat er neulich erzählt, dass ihm wichtig war, dass die Schwächen der Figuren richtig komödiantisch ausgespielt werden. Aber das geht ja nicht auf Ansage, jetzt sei mal komisch. Wie animiert er Sie dazu und wie holen Sie das Komödiantische aus sich raus?
Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mich wohlfühlen muss und mit Ali fühlt man sich wohl.
Mit Moritz Bleibtreu?
Mit Moritz auch. Ich habe ja mit Moritz schon einen Film gedreht und da gab es bestimmt zwei Wochen, wo ich mich erstmal freispielen musste und mich nicht darüber Gedanken machen musste, wie jetzt Moritz mich findet oder irgendwie so. Aber da hatte ich meine Freundin Laura Lackmann, die Regie gemacht hat, die bereitet einem auch so einen Teppich, auf den man richtig Quatsch machen kann oder so ausprobieren kann. Das macht Ali eben auch.
Heißt denn wohlfühlen, frei sein,
ja,
sich
mich, ja,
sicher fühlen?
Ja, genau. Es hat ganz viel mit Sicherheit zu tun für mich und mit frei fühlen und in dieser Freiheit, man kann es vielleicht auch Flow nennen. Ich finde, Flow ist ja sowas wie Glück, Das ist ja nicht etwas, was man einfach anstellen kann, sondern das muss irgendwie kommen. Ja, gut, ich weiß, dass alle von Ali schwärmen, alle Schauspieler und alle Teammitglieder. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, er guckt auf alle sehr liebevoll. Ja, er ist sehr gütig, kann man vielleicht sagen, gütig und hat Spaß und lacht selber auch sehr viel, was natürlich schön ist.
Es geht ja in diesem Film eben um den unterschiedlichen Erziehungsstil dieses geschiedenen Paares und die Folgen, die das bei dem Sohn hinterlässt. Die Schulpsychologin diagnostiziert ihm 20% Erziehungslücken, weil er einfach bestimmte Sachen nicht kann oder sich nicht der Norm entsprechend verhält. Sie sind selbst Mutter eines Sohnes. Auch Moritz Bleibtreu und Alireza Gulafschan haben ein Kind. Konnten Sie irgendwie auch aus dem eigenen Leben schöpfen? Denn jeder kennt das ja. Als Eltern verhalten wir uns manchmal genau so, wie wir das eigentlich nicht wollen. Überfürsorglich, kontrollierend, genervt, überfordert.
Absolut, absolut, natürlich. Ich glaube, bei mir war es eher so, dass ich am Anfang beim Lesen mich nicht so erkannt habe. Also in Marion eigentlich gar nicht. Hätte eigentlich lieber Andi gespielt.
Den Vater hätten Sie lieber gespielt?
Ja. Aber das habe ich schon öfter erfahren, dass dann die Auseinandersetzung mit der Figur, die man vielleicht nicht so gern oder wo ich dann so dachte, ich will nicht die nervige Ehefrau sein, weil das ist etwas, was ich nicht mehr sehen kann. Also gar nicht. Ich bin damit durch, komplett durch. Ich will bestimmte Dinge nicht mehr sehen. Und dann ist die Frage, wie macht man das, ohne jetzt nur die nervige Frau zu sein? Und dann die Auseinandersetzung damit führte jetzt in dem Fall auch bei mir dazu, dass ich es dann gerne gespielt habe. Und dann geht es ja darum, sich zu überlegen, woran liegt's? Warum ist sie so? Es ist ja auch oft so ein Tandem zwischen den Eltern. Wenn die eine Person zu entspannt ist, übernimmt die andere Person die Führung.
Gedreht wurde das in Apulien, spielt in einem Luxusresort. Mhm. Wurde da jetzt wirklich richtig ein Hotel für angemietet?
Ja, wir haben da auch alle gewohnt. Also wir haben sozusagen nach Drehschluss weiter dort den Film weitergespielt.
Drehen am Urlaubsort, bleibt da Zeit, sich auch ein bisschen, ja, das auch ein bisschen zu genießen?
Ja, total. Also in dem Fall total. Normalerweise lasse ich mich mit sowas überhaupt nicht locken. Also es gibt ja manchmal so Leute, die sagen, ja, aber wir drehen da und da. Denke ich so, ja, da fahre ich dann privat hin, danke. Da drehe ich jetzt keinen Film, der mich nicht interessiert. Aber erstens natürlich hat mich der Film interessiert und das mit Apulien, das war jetzt kein Argument. Aber als wir dann da waren, war es ein Argument. Es war richtig schön. Ich glaube, wir waren alle so kurz davor, uns dort ein kleines Haus zu kaufen. Nicht, dass wir es könnten, aber so alle waren so, oh, es wäre so schön.
Wir haben eben schon drüber gesprochen, wie das ist, die Schwächen einer Figur komödiantisch auszuspielen. Extrem grotesk wird das auf die Spitze getrieben in der Miniserie Sexuell verfügbar, zu finden in der ARD-Mediathek. Da spielt Laura Tonke eine Regisseurin, der vorgeworfen wird, einen Zufallslover vergewaltigt zu haben. Und ja, dieser grobe Plot verrät schon, dass hier die Geschlechterklischees einfach ja, mal umgekehrt werden. Ich fand das nicht gerade glaubwürdig, muss ich sagen, und eigentlich auch nicht so richtig lustig. Wie ging es Ihnen mit dieser Rolle?
Habe ich mich auch sehr viel mit auseinandergesetzt, um es zu greifen. Also ich fand es auf jeden Fall ein Experiment, bei dem ich halt mitmachen wollte. Und ich habe gemerkt, dass ich währenddessen immer wieder nicht wusste, wie soll ich sagen, ich gehe ja gerne über Grenzen, aber die Frage ist, welche Grenzen? Mhm. Und da war ich mir teilweise nicht ganz so sicher. Muss aber sagen, dass ich dann auch irgendwann einen Moment, wo ich dachte, ich mache das jetzt, das probiere ich jetzt aus. Und ganz viele Leute fanden das ganz toll. War ich selber auch überrascht. Ich habe gedacht, das fliegt uns mehr um die Ohren. Das war, glaube ich, auch so meine Sorge, dass ich das teilweise nicht so greifen konnte oder irgendwie so. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, bin ich mit dem Projekt sehr happy und habe das Gefühl, doch, wir haben da was ausprobiert und das war möglich auch heutzutage in der ARD.
Ja, und für diese Rolle sind Sie jetzt nominiert für den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie Beste komödiantische Rolle, wird am 13. September vergeben. Ja. Aufgewachsen ist Laura Tonke im West-Berlin der 70er und 80er Jahre. Der Vater Filmausstatter, die Mutter Malerin. Eine Weile haben die beiden einen Kinderladen in Kreuzberg betrieben. Das klingt nach einem eher alternativen Lebensstil.
Ja, die wollten irgendwie was anderes. Die wollten keine Sofagarnitur und Schrankwand, sondern wollten was Neues.
Trauzeuge der Eltern soll Rio Reiser gewesen sein.
Richtig, ja.
Das heißt, zu Hause lief Tonsteine Scherben.
Naja, ich meine, ja, lief auch, ja, neben anderem.
Was war denn noch anders in der Familie Tonke als bei Mitschülerinnen zum Beispiel?
Eigentlich viele von meinen Klassenkameraden sind ähnlich aufgewachsen wie ich. Das war so eine Zeit damals. Also Mädchen und Jungs sahen alle gleich aus, hatten so einen Pagenkopf und Pony, hatten dieselben Jeans von C&A, von Mustang und hatten dieselben Adidas-Turnschuhe und dasselbe T-Shirt an und sind genau gleich schnell gerannt und haben genau gleich weit geworfen. Also es war alles so diese Zeit und gab dann vielleicht mal eine Klassenkameradin, wo die Eltern so ein bisschen mehr diese Schrankwandrichtung war. Aber ich fand, ja.
Hatte vielleicht auch was mit der Schule zu tun. Sophie Scholl, Gesamtschule ja. In Berlin-Schöneberg.
Ja, genau.
Ja. Sind Sie mit Ihrem Vater schon an Filmsets gewesen,
ja.
Wo er als Ausstatter gearbeitet
ja.
hat?
Ja.
Wie war das?
Herrlich. Das ist immer das Schönste. Also schon ganz früh, schon als kleines Kind. Meine allererste Rolle hatte ich mit 3. Da hat ein ganz toller Filmemacher, Harun Farocki, der dann später mehr so Kunstfilme beziehungsweise ja so gemacht hat, damals für Sandmännchen kleine Beiträge gedreht. Und da laufe ich mit meiner Mutter irgendwie die Straße lang und finde eine Katze, eine Kuscheltierkatze. Und ich glaube, da fing das schon an, dass ich das ganz toll fand. Und dann bin ich mit meinem Vater gerne zum Set und wollte immer dabei sein.
Mit was für Filmen sind Sie aufgewachsen?
Also klar, der wichtigste war Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Aber das war, glaube ich, auch mein erster. Dann kam E.T. Ich glaube, für meine Schauspielkarriere war am wichtigsten Das freche Mädchen mit Charlotte Gainsbourg. Mhm. So ein französischer Film. Also erstens sind wir immer nach Frankreich gefahren und ich hatte auch immer diese gestreiften Pullis an, die sie auch in dem Film trägt. Und ich habe mich mit ihr irgendwie extrem identifiziert und unter anderem deswegen, weil sie so eine ganz leise Stimme hat und so ganz schüchtern ist. Und ich immer dachte, ich will Schauspielerin werden, aber ich kann es nicht, weil für einen Schauspieler muss man so ganz groß sein und große Stimme und große Gesten und einen ganzen Saal bespielen. Und dann dachte ich immer, ja, das kann ich ja leider nicht. Das habe ich damals schon geahnt, dass ich eben zu schüchtern bin. Und dann habe ich sie gesehen und war so, oh, das geht ja doch. Sie, bei ihr geht es ja. Übrigens, hier war es, ich weiß nicht, ob das auch an meiner Stimme lag, aber es zieht meine ganze Karriere durch, dass ich immer zu leise bin. Und das war ganz toll, war ganz wichtig für mich. Und eigentlich sozusagen zieht sich Charlotte Gainsbourg da so durch mein Leben auch so durch.
Und diese Idee, ich möchte Schauspielerin werden, die gab es dann schon ganz früh?
Ja, ich glaube, die gab es wirklich schon, seit ich 3, 4 war. Also es gab so 2 Wünsche, Stewardess oder Schauspielerin. Und ich glaube, das hat beides was damit zu tun. Und es ist eigentlich ein Wunsch, der nicht zu meiner Schüchternheit oder so passt oder meinem Sicherheitsbedürfnis, angeguckt zu werden. Aber da lag wohl irgendwas in mir, dass ich gesehen werden wollte. Und das wäre ja bei der Stewardess auch so gewesen. Damals waren Stewardessen ja Göttinnen im Himmel.
Ja.
Und das wollte ich. Und genau, und da habe aber immer gedacht, ah, da sozusagen, da ich weder als Stewardess noch als Schauspielerin komme ich da ran. Und genau.
Entdeckt worden sind Sie dann bei einem Casting auf dem Schulhof, der Film Ostkreuz von Michael Klier. Wie war diese Situation auf dem Schulhof?
Also in der Sophie Scholl wurde man damals relativ viel angesprochen für so Castings, für alles Mögliche. Damals gab es auch so eine Sendung, die hieß Mosquito. Da wollte man immer mitmachen. So eine Kindersendung mit so kleinen Filmchen oder Jugendlichen. Und ich wollte da schon auch immer angesprochen werden, aber auch schon damals, auch mit 15, das Gefühl, naja, sozusagen nicht schön genug, nicht interessant genug, nicht irgendwas halt, also geringes Selbstwert. Gefühl. Und dann wurde ich da angesprochen mit meiner Freundin Lisa damals. Es standen wir in der Ecke und die Frau kam an und ich habe da ziemlich stark gespürt, das ist jetzt meine Chance. Es war mir nicht eine Sekunde egal. Ich wusste, okay, jetzt ist es soweit.
Sie sind zum Casting eingeladen worden. Ja. 500 Mädchen wurden da gecastet. Was mussten Sie da machen?
Ich wurde über einen sehr langen Zeitraum gecastet, über 3 Monate.
Oh.
Und bin fast nicht täglich, aber sagen wir mal so 3, 4 Mal die Woche, immer wieder dahin. Immer wieder ins Büro, dann haben wir noch eine Szene gemacht, dann haben wir das ausprobiert, dann kam der Schauspieler Mirosław Barka aus Polen, da Dann sollte ich dem ins Gesicht spucken. Das wollte ich nicht. Dann dachte ich, oh nein, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann kriege ich die Rolle nicht. Also habe ich mir ins Gesicht gespuckt und so weiter. Und die wollten gucken, ob ich durchhalte.
Ah ja.
Ja, kein Problem für mich.
Im Film spielen Sie eine 15-Jährige, die mit ihrer Mutter über Ungarn aus der DDR in den Westen geflüchtet ist und dann eben ihren eigenen Weg sucht raus aus dem Containerlager in West-Berlin. Das war ja eine richtig tolle Rolle.
Ja.
Haben Sie mit der dann auch richtig Blut geleckt?
Ja, vor allen Dingen, ich habe dann währenddessen festgestellt, dass ich vorher eine Vorstellung davon hatte und dass ich merkte, vorher wollte ich scheinbar berühmt werden. Also es ist gesehen werden und ich wollte auf Plakaten sein und so weiter. Und als ich dann gedreht habe, habe ich gemerkt, ach so, nee, ich will drehen. Das weiß man ja vorher nicht. Ich habe ja noch nie gedreht, woher soll ich es wissen?
Mhm.
Und merkte, nee, das ist das, was ich will. Und das mit dem Plakaten war völlig hinfällig danach. Ich will jetzt nicht sagen völlig, ich finde es schon manchmal noch ziemlich cool. Oder es gefällt mir oder weiß was ich. Aber das eigentliche Ding war, dass ich gemerkt habe, ich kann das.
Und warum sind Sie dann nicht auf eine Schauspielschule gegangen, sondern haben sich entschlossen, Theaterwissenschaften zu studieren?
Damals waren Schauspielschulen noch überhaupt nicht für Film ausgerichtet und meine Liebe galt aber dem Film. Und mit Theater habe ich gar nichts am Hut gehabt, was sich ja später geändert hat und hatte da einfach auch gar keinen Zugang.
Mhm.
Ich habe dann tatsächlich mal ein paar Monate Schauspielunterricht genommen und habe mich probiert, auf die Schauspielschule vorzubereiten und habe dann währenddessen gemerkt, das wird nichts. Ich bin dieses Tier nicht. Also ich bin ein anderes Tier.
Ja, aber an den Schauspielschulen werden natürlich auch erste Netzwerke geknüpft. Ne? Da fängt für viele ja dieses Netzwerken an. Wie war das für Sie nach diesem steilen Erfolg mit diesem Film Ostkreuz? Dann ohne Netzwerk, ohne Agentur, ohne irgendwas. Wie haben Sie den Weg in das Filmbusiness dann gefunden?
Naja, eigentlich hatte ich den Leuten von der Schauspielschule, was das Netzwerk ging, ja total was voraus. Also sozusagen, was Film anging. Weil ich habe mit 15 angefangen, habe praktisch parallel zum Abi gedreht, habe danach direkt weitergedreht und war, als die anderen fertig waren mit der Schauspielschule mit 25, 26, war ich schon 10 Jahre im Geschäft.
Mhm.
Also da hatte ich natürlich 1000-mal mehr Kontakte. Ich finde im Nachhinein, was mir fehlt oder wo ich meine Kolleginnen beneide, ist dieses, dass man zusammen so eine Zeit hatte, in der man zusammen Fehler gemacht hat, in der man nicht perfekt war, in der man einen Monolog verhauen hat oder auch Erfolg hatte und bin immer ganz fasziniert davon, von diesen ganzen Schauspielgeschichten und denke so, wow, interessant, ja, das habe ich halt nicht. Ich habe anderes. Ich erinnere mich halt mit meinen Freunden von früher daran, wie wir mit 18, 19, 20 halt unsere Filme gedreht haben. Und was mir auch fehlt, das kann man so oder so sehen, aber ich finde schon manchmal, dass es mir fehlt, ist so eine gewisse, oder was ich mir jetzt erst angeeignet habe, ist so eine gewisse, ich habe halt immer sehr aus mir selber geschöpft und hatte gar keine Technik in dem Sinne oder gar keinen Schutz. Und irgendwas daran finde ich gut und irgendwas davon kostet einfach auch unheimlich viel von mir selber. Das muss man sich dann überlegen, wie lange man das machen will.
Und Sie mussten aushalten, auch mal darauf zu warten, auch längere Zeit darauf zu warten, dass jemand anruft und sagt, hab hier ein Angebot für dich.
Ja, das war eher so, dass ich hatte schon Angebote, aber die mochte ich alle nicht. Und das war eher mein Problem, dass es Zeiten gab, in denen ich dachte, dann lieber nicht. Und das konnte ich mir natürlich leisten, als ich allein gelebt habe, kein Kind, keine Familie hatte. Dann habe ich das ausgehalten. Dann habe ich halt lieber ein Jahr nicht gedreht. Und daher kommt dann, glaube ich, auch so ein gewisser Ruf, der mir so vorauseilt, dass ich so wählerisch bin. Ja, habe ich dann halt lieber gemacht. Dann habe ich halt nichts gemacht. Nur im Nachhinein denke ich, als Schauspieler zu spielen, ist vielleicht doch immer irgendwie gut. Also diesen Beruf einfach auszuüben. Mhm. Weil als Schauspieler zu Hause sitzt, ist man halt nicht im Beruf. So. Auch wenn es halt tatsächlich auch dazugehört.
Ja, ich stelle es mir trotzdem merkwürdig vor, Drehbücher zu lesen, wo jemand, der mir das anbietet, irgendwas in mir sieht, was ich selber überhaupt nicht spüre. Also Frage, was will der mit mir in diesem Film?
Ja, das habe ich oft, ja.
Ja.
Ja. Und natürlich auch umgekehrt, dass man denkt, wow, du siehst mich in dem Film. Wow, toll. So wie bei Sonja Heiß zum Beispiel. Oder ja, aber auch umgekehrt. Klar, du siehst mich in dem Film, aber das geht da. Ich meine, da reden wir schon über was ganz anderes. Die Angebote, die ich bekommen habe, das ist, hat ja noch nicht mal was mit Film in dem Sinne zu tun. Das ist dann halt Fernsehen, sage ich mal, die 10. Krimirolle, wo man vergewaltigt und ermordet wird und man sagt, ich will das deutsche Fernsehen nicht weiterhin mit vergewaltigten Frauen füttern. Danke, brauche ich nicht mehr.
Laura Tonke hat in vielen Fernsehproduktionen mitgespielt, von Schimanski über Tatortfolgen bis zu Donna-Leon-Verfilmungen. Im Kino war sie in Der Staat gegen Fritz Bauer zu sehen und in Bader, da hat sie die RAF-Terroristin Gudrun Enslin gespielt. Zu meinen Lieblingsfilmen mit Laura Tonke gehören aber eben zwei Kinofilme der Regisseurin Sonja Heiß, die Sie jetzt schon hier auch erwähnt haben in unserem Gespräch. Das war zuerst Hedi Schneider steckt fest. Da gibt's diese großartige Eröffnungsszene, in der Hedi Schneider im Fahrstuhl stecken bleibt. Mhm. Und die beginnt eine witzige Unterhaltung mit der Stimme, die sich da aus dem Notruflautsprecher meldet. Sie drückt diesen Knopf mehrfach, verwickelt den Mann in ein Gespräch, fragt ihn nach seiner Familie aus, bestellt bei ihm ein Fastfood-Menü. Möglicherweise zähmt sie damit die Panik, die im Fahrstuhl aufkommen könnte. Die bricht sich dann aber in einer ganz anderen Situation Bahn, nämlich beim Sex mit ihrem Mann.
Stopp! Was denn? Stopp! Das ist ganz komisch.
Hey!
Ich habe einen Schlaganfall.
Nein, nein, du hast keinen.
Stopp, Ulla. Kannst du bitte den Notruf rufen? Ich habe einen Schlaganfall. Warum sterbe ich denn jetzt?
Nein.
Oder bin ich jetzt verrückt, weil ich mir sowas einbilde?
Sie haben nur Angst, Frau Schneider. Sie haben Angst vor der Angst.
Ich habe nie gedacht, dass du mal sowas bekommst. Das ist schrecklich.
Laura Tonke hat für die Hauptrolle der Hedi Schneider den Deutschen Filmpreis bekommen und spielt wirklich kongenial eine Frau mit Angststörungen. Tragisch, aber auch komisch. Was war das für eine Gratwanderung?
Ja, eine ganz tolle Herausforderung und eine ganz tolle Aufgabe. Sonja natürlich dieses Buch geschrieben, als ich das gelesen habe. Das war ja kein Angebot, sondern eine Casting-Anfrage. Aber als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das könnte mal wieder eine Chance für mich sein. Genau, und dann war das genau die Frage, wie zeigen wir sie? Und Sonjas Hauptaugenmerk war eben, diesen Film auch bunt zu machen und bunt aber auch im Spiel. Und ich hatte das Gefühl, okay, je ernster ich das hier alles nehme und je wichtiger mir ist, das hier zu erzählen, desto lustiger kann es auch sein.
Und ja, das ist so krass. Es ist wirklich bitter ernst. Ja. Die Frau leidet. Und trotzdem dürfen wir über sie lachen.
Ja. Und das ist der Punkt. Also je ernster du die Figuren nimmst und auch die Geschichte und eben wirklich auch die Intention zu erzählen, desto freier kann man dann auf der anderen Seite sein.
Der Film ist von 2015, kann man aber immer noch streamen natürlich. Das war eine ganz andere Zeit.
Ja.
Da wurde noch nicht so viel über Angststörungen und Depressionen gesprochen.
Nee, ich muss da viel drüber. Absolut, ich muss da viel drüber nachdenken. Ich hab wirklich den Eindruck, Wahnsinn, damals war das so, dass nach der Premiere oder nach den Vorstellungen, zu denen wir gegangen sind, die Leute mit vorgehaltener Hand uns erzählt haben, dass sie sowas auch schon mal hatten. Und heute ist es was ganz Normales. Also man kann öffentlich sagen, man hat eine Angststörung, man hat eine Depression gehabt. Es zahlt fast eher aufs Instagram-Konto ein, sage ich. Das hört sich jetzt fieser an, als ich das meine. Es macht die Menschen eigentlich nicht wertvoller, aber es macht die Menschen
menschlicher?
Menschlicher.
Wie konnten Sie das so tief fühlen, was diese Frau erlebt?
Panikattacken kannte ich nicht, aber damit habe ich mich natürlich, konnte ich mich auseinandersetzen. Was ich aber hatte, sind eben schon Ängste verschiedenster Art und da kann man sich hereinbegeben oder eben nicht. Und das konnte ich alles sehr gut nachempfinden. Allerdings im Nachhinein hatte ich das Gefühl, und das finde ich eigentlich auch ein interessantes Thema, weil das habe ich letztens auch auf Instagram witzigerweise gelesen. Schauspieler, die Rollen spielen, denen etwas passiert. Also wie zum Beispiel ihr, die Panikattacken. Und du spielst das ja nicht einmal, du spielst das ja über 3 Stunden am Tag. Dann am nächsten Tag machst du vielleicht nur was Lustiges, dann geht's dir gut. Am übernächsten Tag machst du wieder eine Panikattacke oder eine stundenlange Angststörung oder irgendwie so. Das macht was mit dem Körper. Der Körper empfindet das als Angst, weil man steigert sich ja da rein. Und ich hatte das Gefühl, dass das bei mir auch 2-3 Jahre später dann tatsächlich auch kam. Mhm. Also mein Körper sozusagen hat das, warum auch immer, also irgendwas gespeichert. Auf jeden Fall hatte ich das dann tatsächlich. Ich habe dann tatsächlich 2-3 Jahre später meine erste Panikattacke bekommen. Muss jetzt nicht unbedingt mit dem Film zusammenhängen. Das ist auch gar nicht jetzt so wichtig.
Aber da ist Ihnen die Frau aus dem Film wieder begegnet.
Ich fand es schon krass, weil ich dachte, okay, das ist jetzt eine echte Panikattacke. Das ist doch nochmal ein Unterschied zu einer Angststörung. So, das war wirklich eine andere Nummer. Genau, und was ich auf Instagram gelesen hatte, war so ein Schauspieler, der gesagt hat, eigentlich müsste man sowas wie so eine Art extra Fee, extra Bonusbezahlung einführen für Schauspieler, die irgendwie 6 Stunden am Stück ermordet werden oder eben Panikattacken haben oder so. Und ich muss sagen, das stimmt, weil es stimmt tatsächlich. Es gibt nicht umsonst eine Lachtherapie, bei der man ja gar nicht lachen muss, aber sich die gute Laune dann irgendwann auf diesen Körper dann auch aus... Also da musste ich nur so drüber nachdenken, dass es eben eine Auswirkung hat, was man tut.
Auch für den nächsten Film von Sonja Heiß wurden Sie engagiert. Laura Tonke, wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Lief im letzten Jahr auf der Berlinale und danach auch im Kino diese Verfilmung des Bestsellers von Joachim Meyerhoff. Auch wieder eine tragikomische Rolle. Das haben wir jetzt schon ja richtig rausgearbeitet hier. Tragikomödie als Schublade ist ja nicht die schlechteste. Nee. Ne? Es ist ja eine...
Mag ich auch ganz gern.
Die einen nicht festlegt.
Nee, es ist gut. Es ist gut und es macht mir Spaß.
Sie haben vorhin gesagt, Schauspielerin, das ist ja dem Beruf auch immanent, wollen angeschaut werden. Sie wollten angeschaut werden. Das darf man natürlich nicht merken. Man könnte sagen, gerade das Uneitle zeichnet ja auch Ihr Spiel aus und macht Sie so sympathisch auf der Leinwand. Haben Sie gute Antennen dafür, wenn bei anderen oder auch bei Ihnen selbst am Set dann doch Eitelkeit aufkommt?
Riesige Antennen. Ich habe eigentlich letztens nochmal gedacht, weil irgendwann kann diese Eitelkeit auch sozusagen wieder so einen Kreis machen. Dann ist man zwar nicht offensichtlich eitel, aber eitel, weil man nicht eitel ist. Also es ist so ein elender Kreislauf und ich glaube, es geht immer darum, sich selber zu überprüfen und zu gucken, okay, mache ich das gerade aus Eitelkeit oder nicht? Oder was ist jetzt hier gerade mein echtes Problem? Die Antwort am Set ist, okay, was hilft dem Film am meisten? Ich habe sehr, sehr starke Antennen und deswegen hoffe ich, dass ich es merke. Und bei anderen merke ich es ganz stark und es kann mich sehr stören und ich kann es ganz, ganz schwer aushalten. Muss aber zugeben, dass ich auch schon, also es ist jetzt total kontraproduktiv, aber ich habe auch schon Ergebnisse gesehen, wo ich es ganz stark empfunden habe, aber im Film ist es toll. Insofern ist es nicht so, ist es leider nicht schwarz und weiß.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Seit 2007 hat Laura Tonke immer mal wieder mit dem deutsch-britischen Performance-Kollektiv Gob Squad zusammengearbeitet, also doch Theater gemacht. Wie sind Sie mit denen in Kontakt gekommen?
Also ich kannte die Gob Squad und noch eine andere Performance-Gruppe Shishi Pop vom Gucken und von Freunden von mir. Unter anderem mein bester Freund Bastian Trust, der dann später auch zu Gob Squad als Mitglied gekommen ist. Und habe die immer bewundert, von ganz, ganz weit sozusagen. Weit im Sinne von, das könnte ich nie, so könnte ich das nicht. Das ist Wahnsinn, das ist eine ganz andere Art und Weise, ans Schauspiel ranzugehen.
Wie denn, wofür stehen die?
Ich habe das ganz lange versucht zu verstehen. Man spielt ja praktisch sich selber. Man hat eine Aufgabe, je nachdem, was für ein Stück man macht. Ein Stück über Andy Warhol oder Krieg und Frieden oder wie auch immer. Und in diesem versucht man zu improvisieren und Szenen rauszuarbeiten. Und das habe ich irgendwann verstanden und dachte, ah, so ist das. Die überhöhen sich ganz leicht. Aber wie? Ich habe das nicht verstanden damals. Fand das super interessant.
Also Theater und reales Leben vermischen sich da.
Absolut, genau. Und Alltag und Straßenleben, weil wir eben auch viel mit der Kamera unterwegs sind, live. Und genau, da gab es die Bewunderung auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite gab es irgendwann einen Anruf von dem damaligen Dramaturgen Karl Hegemann von der Volksbühne, ob ich bei einem Stück mit Frank Castorf mitmachen will. Und ich habe damals schon geahnt, dass ich eben immer noch nicht dieses Theatertierchen bin, was ich eigentlich sein müsste, um so eine Bühne bespielen zu können. Habe aber gleichzeitig gedacht, wenn ich das jetzt aus Angst nicht mache, das ist nicht gut. So, das müsste ich jetzt irgendwie mal ausprobieren. Und das habe ich dann ausprobiert und dann habe ich nochmal ein Stück gemacht und nochmal ein Stück. Und war alles total okay. Ich glaube, über die Jahre hätte ich mich da auch noch besser so festeren Stand bekommen können. Und dann kam aber Gobsquad und haben gefragt, möchtest du Schwangerenvertretung sein für eine unserer Performerinnen? Und dann dachte ich, wenn die mir das zutrauen, dann probiere ich das eben auch. Und so ist es, glaube ich. So entwickeln sich die Sachen dann auch im Leben.
Das ist ja eben auch so eine Mischung, ne? Von Theater und sehr viel Video. Also die Schauspieler ziehen da zum Teil raus in die Stadt, von Videokameras begleitet. Und was da gedreht wird, sehen dann die Zuschauer im Saal oder auch die, die das online streamen können. Anfang Oktober ist Gobsquad nochmal mit der Produktion Is Anybody Home in der Volksbühne zu erleben. Da sind Sie aber, glaube ich, nicht dabei, oder?
Ich habe nicht bei jedem Stück mitgemacht. Ich habe jedes zweite Stück oder irgendwie so. Und in letzter Zeit tatsächlich weniger, weil ich auch so viel gedreht habe.
Und ist da was Neues geplant?
Ich glaube, darüber kann ich noch nicht reden.
Okay. Als Gegenprogramm zum Schauspielen gibt es ja noch das Zeichnen. Laura Tonke macht das super gern, hat auch schon ein Buch veröffentlicht. Meine schönste Zeit heißt es. Angefangen hat das wohl mit dem Graffiti-Programm von Facebook. Also malen mit dem digitalen Zeichenstift oder mit dem Finger?
Mit dem Finger, also richtig schlecht sozusagen. Ich glaube, da liegt bei mir ganz viel so die Befreiung im Unperfekten. Das habe ich auch beim Schauspiel halt irgendwann gemerkt, dass das ist, was mich interessiert in meinem Spiel und auch bei anderen tatsächlich. Und genauso war das auch bei Facebook Graffiti. Ich meine, Facebook ist eine unmögliche Seite und dieses Graffiti-Programm ist ein unmögliches Programm. Das findet statt auf einer Größe von 4x3 cm und mit dem Trackpad vom Computer. Man kann das kaum kontrollieren, es ist alles so klein und so bescheuert und man kann überhaupt nichts auswählen. Aber genau diese Reduktion, darüber kann ich mich kaputt lachen, was dann beim Zeichnen dabei rauskommt, wenn ich eben keine Möglichkeiten habe. Die Eingrenzung, das funktioniert bei mir.
Ich habe ein paar Bilder auf Instagram gesehen, das sind so seltsame Wesen.
Ja, das ist ja jetzt neu. Das mache ich erst seit 2-3 Monaten, 4 Monaten. Das ist jetzt Öl auf Leinwand.
Aber da lacht so ein Krümelmonster, was da von der Leinwand runterguckt.
Ja, also das heißt Heilung. Das hat was damit zu tun, dass ich irgendwie letztes Jahr so eine Zeit hatte, wo ich irgendwie nicht mehr gesund geworden bin. So Corona blöd erwischt und dann so gefühlt 8 Wochen, 3 Monate so immer so schlapp war. Und da habe ich meiner Freundin Rebecca so ein kleines Ding auch so mit schlecht gezeichnet geschickt und gesagt, ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht mehr gesund. Das ist so nervig. Und dann hat sie gesagt, Heilung wird eintreten. Genau. Und dann habe ich eben Heilung gemalt als dieses Ding. Und daraus entstand das jetzt. Und jetzt male ich die ganze Zeit Heilung.
Mhm. Wann und wo malen Sie am liebsten?
Zu Hause, auf dem Wohnzimmertisch. Also ich glaube, bei mir findet das nachts statt.
Da schlafen andere.
Genau. Das ist irgendwie interessant. Das war aber auch schon immer so. Da gibt es ja irgendwie sowas, das Gefühl, dass man tagsüber noch irgendwas erledigen kann und müsste oder sollte oder könnte und ich mir da sozusagen die Zeit nicht nehme und dann nachts, wenn sozusagen alles erledigt ist, was ja auch völliger Quatsch ist, dann kann ich.
Laura Tonke lebt mit dem chilenischen Künstler Joaquín Luzoro zusammen. Dadurch ist auch eine besondere Beziehung zu Chile entstanden in ihrem Leben. Wie tief sind Sie da eingetaucht?
Sehr tief über die Jahre. Sehr, sehr tief, muss ich sagen. Gerade jetzt im Januar waren wir wieder da. 15 Jahre fahre ich praktisch fast, außer in der Corona-Zeit, jedes Jahr dahin, am Anfang auch länger, immer für 3, 4, 5 Monate und jetzt eben durch die Schule meines Sohnes oder unseres Sohnes nicht mehr so viel. Und ich dachte so, doch, es ist ein riesiger Teil von mir.
Was gefällt Ihnen am Leben in Chile?
Also, was ich verstanden habe, was ich unheimlich schön finde, ist, mi casa es tu casa, also mein Haus ist dein Haus, ist kein Spruch, sondern das stimmt. Also unheimliche Großzügigkeit auch mir gegenüber als der deutschen Frau des Sohnes sozusagen. Ich wurde wirklich mit weit ausgebreiteten Armen dort aufgenommen und empfinde mich einfach extrem als Teil der Familie dort.
Und haben Sie andere Seiten an sich selbst entdeckt? Also können Sie da auch andere Anteile der Laura Tonke leben?
Ja, ich bin dort jemand anders, ja. Genau.
Wer sind Sie denn da?
Naja, in Deutschland würde ich mich doch relativ viel über den Humor definieren oder über so ein gewisse Art von, also über eine gewisse Haltung, und die kriege ich in Chile einfach nicht hin. Und das ist schon sehr witzig, wenn man so merkt, man hat viel weniger Humor woanders. Also es ist ja tatsächlich auch ein Klassiker, ne? Das Humor ist so ein bisschen der...
Die Übersetzungsfalle.
Ist die Falle. Und immer wenn ich was sage, was ich lustig finde oder was beschreibe oder eine Situation, die ich halt lustig finde oder einen Witz erzähle, dann guckt mich die ganze Familie an mit so einem skeptischen Blick und fragt mich so, Broma Alemann, also deutscher Witz. Und ich so, ja, so ist es ein bisschen.
Laura Tonke, wir hätten jetzt auch statt über Chile über Amrum reden können. Da waren Sie ja auch in diesem Jahr, das schaffen wir jetzt aber nicht mehr. Schade. Amrum, der neue Film von Fatih Akin, kommt ja erst im September 2025 in die Kinos. Da können wir dann nochmal drüber reden.
Gerne.
Danke, dass Sie heute bei uns waren. Danke fürs Gespräch. Und nochmal der Hinweis auf die Beziehungskomödie Alles 50-50 mit Laura Tonke im Kino ab morgen. Wir sind vorbereitet. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. War sehr schön.